Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Stück Herz. Schön, dass du da bist. Leute, ich sitze auf dem Boden, es ist Sonntag, es ist unbequem jetzt schon, aber wir ziehen durch und ich bin noch im Rahmen, Freunde. Ich habe gesagt, wöchentlich eine Folge und es ist Sonntagabend, das heißt, alles noch in Ordnung. Yes, ich möchte direkt reinstarten eigentlich und zwar möchten wir über die Fähigkeit des Loslassens reden, ein Thema, was mich sehr, sehr, sehr berührt. Und ich glaube, wir haben alle Dinge, die wir loslassen wollen. Manche mehr, manche weniger. Manches braucht länger, manches kürzer. Aber ich möchte jetzt auch in dieser Folge gar nicht so spezifisch auf eine Sache eingehen. Also, keine Ahnung, die Folge heißt jetzt nicht Rachegefühl loslassen, Lästerung loslassen, Panikattacke loslassen, Unvergebenheit loslassen, keine Ahnung, nicht Gottvertrauen loslassen, sondern wirklich die Fähigkeit loszulassen. Weil ich finde das so ein spannendes Thema. Und Maria Prean, eine meiner, wirklich meiner Glaubenshelden mit Joyce Meyer. Sie hat mal gesagt, solange man sie noch beleidigen kann, hat sie es noch notwendig, Dinge loszulassen. Und überleg mal, solange sich noch in dir was aufbauscht oder etwas in dir getriggert wird oder einfach das Verlangen hat, ungesund zurückzuschießen, wenn dich jemand angreift, dann meint sie, dass ihr Herz dann an irgendwelchen Stellen wahrscheinlich noch nicht ganz gegründet ist, in dem Wissen, dass kein Mensch, keine Macht, kein Umstand das Recht hat, sie von dem Frieden Gottes zu trennen. Und ich glaube, das ist ein richtig guter Test, den wir wirklich täglich machen können, um zu gucken, ob wir nicht mal wieder unser Herz ein bisschen reinigen sollten, irgendwas wieder loslassen sollten, einen neuen Prozess angehen sollten und nicht so einfach dahin vegetieren in unserem Leben. Genau. Und ich habe ja jetzt gerade ein paar Struggles aufgezählt und ich finde, jeder dieser Struggles hat natürlich seine eigenen Schlüssel. Und jeder Mensch eh individuell, deswegen finde ich es schwierig, über ein Thema immer so darüber zu reden. Aber deswegen habe ich ja gesagt, möchte ich mich nicht da festfahren und würde dich auch bitten, dich nicht zu sehr jetzt den Fokus auf das zu haben, was du loslassen möchtest, sondern einfach offen zu bleiben. Und vielleicht überschneidet sich dann ein, zwei Dinge mit deinem persönlichen Loslassprozess oder was auch immer. Keine Ahnung. Okay. Weil Freunde, manchmal gehen wir einfach zu krampfhaft, glaube ich, an Dinge ran und wir wollen Dinge in uns wegreißen, die nicht dahin gehören. Aber was ich jetzt von meinen Erfahrungen wirklich sagen kann, ist, loslassen ist Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und wenn wir in dem Prozess des Loslassens übermäßig Anstrengung empfinden, dann ist es meistens meiner Meinung nach nicht ganz göttlich. Also wenn zum Beispiel so Dinge wie Verwirrung und Taubheit mit reinkommen, also dann glaube ich, dass das oft Instrumente des Feindes zum Beispiel sind, die uns glauben lassen wollen, dass sie eine Daseinsberechtigung in unserem Prozess des Loslassen hätten. Aber ich glaube das nicht so. Ich glaube, ich habe in meinem Leben oft gemerkt, dass wo ich Dinge losgelassen habe, die dann auch wirklich nicht mehr zurückgekommen sind, dass es wirklich oft einfach stille Kämpfe waren. Also mit still meine ich, weil ich da so eine Ruhe und ein Vertrauen hatte, dass Gott, dass Jesus mir hilft loszulassen und dass der Sieg geistlich schon längst gewonnen war. Und da hat Taubheit oder Verwirrung eigentlich gar nichts zu suchen. Und zum Beispiel dein Verstand wird dir keinen Frieden geben. Wenn wir loslassen wollen, müssen wir unseren Verstand einfach auch mal abstellen. So, bestes Beispiel, die Stelle, an der Abraham von Gott aus seiner Heimat gerufen wird. Und Abraham wusste echt nicht, wohin es geht. Aber das erfordert für mich schon in so vielen Facetten, und zwar extrem loslassen. Aber weil er dann losgelassen hat, hat er erfahren, wie ihn Gott führt. Und zwar Schritt für Schritt. Und er musste das Ende der Reise nicht kennen. Wieso? Weil er den Führer kannte und weil er ihm vertraute. Und oft hält uns unser Verstand einfach ab, dem Führer zu vertrauen. Ja. Und noch ein ganz anderer Punkt, der mir auch richtig wichtig ist. Ich bin davon überzeugt, dass Gott sich dazu bekennt, dass er es wirklich segnet, wenn wir entscheiden, Ungerechtigkeit über uns ergehen zu lassen. Das ist jetzt ein anderer Punkt, aber das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Also natürlich mit dem Wissen und der Herzenshaltung, dass Gott Richter ist und dass nur er gerecht richten kann und wird. Und dass ich aber nicht das letzte Wort haben muss, sondern er. Also mein Punkt ist, wisst ihr, wenn wir nicht mal aushalten, das letzte Wort bei einem simplen Streit loszulassen, wie sollen wir es dann schaffen, Konflikte, die jahrelang in uns brodeln, loszulassen? So, leg dein Stolz ab. Was ist denn die ganze Laufbahn mit Jesus passiert. So viel Ungerechtes ist ihm passiert. Und in so vielen Stellen lesen wir, wie er damit umgegangen ist. Und da will ich safe nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, weil ich lieb's, wie Jesus mit Dingen umgeht. Boah. Aber mein Gedanke hier ist, lass los, lass dein Stolz los, lass dein letztes Wort bei einem Streit los. Nimm Gottes letzte Wort nicht weg. Und wenn du es hast, kannst du es immer wieder zurückgeben und Buße tun. Aber ich sag's nochmal. Ich bin davon überzeugt, dass Gott es segnet, wenn wir nachgeben, wenn wir Rachegedanken, schlechte Gedanken, wie auch immer du das für dich nennen willst, keine Ahnung, loslassen. Und ich glaube, dass der Segen dann nicht weit wegfällt, sondern meistens dann auch auf das drauf, dass es uns plötzlich leichter fällt, andere Dinge loszulassen. Und wir müssen Gott nichts beweisen und wir können es auch gar nicht, aber ein Herz, das gesund danach strebt, Gott zu gefallen, gesund, und Jesus ähnlicher zu werden, diesem Herz wird es auch leichter fallen, von Dingen frei zu werden. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe tatsächlich auch schon einige Nachrichten von Menschen jetzt hier bekommen, die noch nicht so lange im Glauben sind und die manches auch nicht ganz verstanden haben, aber die trotzdem offen waren. Und deswegen feiere ich das richtig, dass ihr zuhört, falls du gerade auch zuhörst. Deshalb dachte ich mir, möchte ich auch nochmal zwei Punkte ganz kurz, bevor wir noch tiefer gehen, einfach die ich essentiell finde, über das Thema loslassen, ansprechen, beheben, keine Ahnung. Also zwei Punkte, die mir ganz wichtig sind und die vielleicht dir dann auch Verständnis ein bisschen mehr geben. Und zwar die Erkenntnis, dass geistliche Reife ein Riesenpunkt ist im Prozess des Loslassens. Und zweitens die Erkenntnis, dass die Gefangenschaft in Sünde übergreifend auch auf Lebensbereiche gehen kann, wie ich jetzt gerade auch schon ein bisschen angeschnitten habe an dem Beispiel. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz auf beide Punkte ein bisschen ein. Also ich weiß, dass es mir vor ein paar Jahren noch teilweise so schwer gefallen ist, von Dingen freizukommen. Und ich habe dann natürlich immer Jesus gefragt, Jesus, entschuldigen Sie bitte mal, Spaß, wieso muss ich jetzt so lange damit mich rumschlagen? Und ich tue doch gar nichts Schlimmes und keine Ahnung, wieso hat das immer noch Anrecht auf mich und so weiter. Und da ist einfach dieser Riesenpunkt, einfach geistliche Reife. Und ich meine damit, du kämpfst deine Kämpfe mit jedem neuen Kampf mit einer anderen Haltung. Und weil du lernst, in jedem Kampf den Fokus immer weniger auf den Kampf zu legen, sondern wirklich auf den Krieger, der mit dir kämpft, und zwar Jesus und seine göttliche Armee, die immer an deiner Seite stehen. Und es reicht nicht immer nur theoretisch zu wissen, ja, Gott beschützt mich schon und er ist Sieger und so weiter. Manchmal ist es einfach wichtig für unsere geistliche Reife in Situationen der Schwere, wirklich leibhaftig diese krassen Eigenschaften Gottes zu erfahren und zu sehen, wie er dein Problem zu seinem macht und wie es dann kein Problem mehr ist. Und da dürfen wir einfach immer wieder uns bewusst machen, Jesus, ich strebe danach, geistlich selbstbewusst zu werden. Und mit jedem Sieg kommt auch geistliche Autorität. Und du merkst, ich kämpfe von einem viel höheren Standpunkt als letztes Mal. Und ich bin schon viel mehr ausgerüstet. Und ich weiß, bei welchem Kampf ich kämpfe und bei welchem ich mich zurückziehe und Gott einfach machen lasse. Genau. Und der zweite Punkt ist, dass ich meinte, dass die Gefangenschaft in der Sünde übergreifend auch in andere Lebensbereiche gehen kann. Und ganz einfach, Sünde und Sünde geht Hand in Hand. Ich habe mal ganz lange in einer Situation in meinem Leben gestruggelt und ich bin nicht frei geworden. Ich konnte nicht loslassen, meine Gedanken konnten nicht loslassen, mein Herz konnte nicht loslassen. Und egal, was ich gemacht habe, egal wie viele für mich gebetet haben oder wie ich selbst zu Gott gebetet habe, es passierte einfach nichts. Und irgendwann kam der Tag, an dem ich einen ganz anderen Bereich in meinem Leben, wo ich Gott nicht treu war, einfach gefixt habe und Buße getan habe. Und plötzlich, zack, war mein eigentlicher Struggle also war voll einfach dann den eigentlichen Struggle loszulassen. Und das meine ich. Zwei Situationen, die in meinen Augen nichts miteinander zu tun haben, waren geistig trotzdem so miteinander verwurzelt. Und Freunde, der nicht will, dass du loslässt, arbeitet nicht mit Logik. Das Böse arbeitet unverständlich, es verwirrt dich, es macht nichts mehr Sinn, es verarscht dich, es macht es dir schwer loszulassen und es verstrickt sich einfach gerne mit anderen unheiligen Momenten in deinem Leben. Und das meinte ich mit Sünde geht Hand in Hand. Und sein Ziel ist es, da schaut es mir den Rücken, wirklich, wirklich ganz schlimm. Sein Ziel ist es, dich von dem zu trennen, der es dir leicht macht, loszulassen. Und, oh, keine Ahnung, ich finde den Fakt ganz eklig, dass ich mich viel zu oft mit demjenigen eingelassen habe. Naja, okay. Und wisst ihr, wir können jetzt aber viel hier über Strategien und Tipps, Tricks des Loslassens reden. Aber ich finde es auch geistlich einfach so powerful, bei solchen Themen in die Bibel zu gucken und zu sehen, was haben denn die Kinder Gottes damals gemacht mit solchen Dingen? Und vor allem auch von ihnen zu lernen. Und zum Beispiel, mir ging es schon ganz oft so, dass ich den gleichen Satz der Stärkung zum Beispiel im Gottesdienst 1000-mal gehört habe. Und dann lese ich ihn einmal in der Bibel und er fesselt mich richtig. Und ich glaube, wir sollten die Tiefe der geistlichen Ebene der Bibel immer wieder in den Kopf, uns in den Kopf rufen. Und zum Beispiel, wenn du dich entscheidest, nach einem stressigen Tag mit eigentlich gerade nicht so viel Lust zum Lesen, trotzdem die Bibel aufschlägst, passiert mehr, als dass du nur ein paar gute Geschichten liest, die dich lehren und belehren, sondern da ist wirklich ein Kampf drum, dass du die Bibel nicht liest, weil da ein Sieg wäre, wenn du es öfter tust. Und dieses Buch ist einfach ein Siegesträger. Das ist Fakt. Und okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschliffen vom eigentlichen Thema, aber ich hoffe, jetzt ist es wenigstens gerechtfertigt, dass wir uns jetzt nämlich 1. Samuel Vers 1, 10 und 11 angucken. Genau. Und zwar, wenn du deine Bibel hast, kannst du gerne aufschlagen. Und wir werden jetzt nämlich meine Lieblingsstelle in Samuel anschauen. Und ich lese einfach mal vor. Hanna aber war betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und Freunde, was wir wissen müssen, ist, dass Hanna Stunden geweint hat, um diesen Sohn zu bekommen. Sie konnte ihn nämlich nicht bekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die Podcast-Folge Frau Gottes erinnert mit Emmy. Shoutout an der Stelle. Dürft ihr auch gerne mal reinhören. Hat uns Emmy aufgezeigt, wie wichtig und wie viel Identität es damals für eine Frau war, ein Kind zu bekommen. Und Hanna konnte es nicht. Und hattest du auch schon mal eine Situation, wo du Stunden geweint hast und damit du endlich dieses Objekt der Sehnsucht bekommst, ob das die Sehnsucht nach Freiheit ist in manchen Situationen oder die Sehnsucht nach endlich loslassen zu können oder was auch immer. Und vielleicht auch materiell ist, keine Ahnung, oder Gesundheit oder was auch immer. Aber Hanna ging es gerade in dem Moment nicht anders und wir lesen auch noch davor, dass sie auch noch eine Widersacherin hatte, die sie damit kränkte, dass ihr Mutterleib verschlossen war. Also, dass sie kein Kind bekommen konnte. Also jemand sticht auch noch die ganze Zeit in ihre Wunde rein. Und wir lesen, so ging es Jahr für Jahr und sie weinte und hörte auf zu essen. An der Stelle meine Vermutung, sie fastete wahrscheinlich. Und das ist auch ein krasses Thema, wo ich auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen will. Also eigentlich war es einfach das volle Programm. Und wir lesen auch, und bei mir steht ja auch, dass das immer mit der Widersacherin passierte, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog. Also wenn sie eigentlich in die Gegenwart Gottes wollte. Und ich finde, man merkt an der Stelle echt die Schwere, durch die sie da durchgegangen ist. Und überleg mal, wenn dich dein Problem nicht mal mehr loslässt, selbst wenn du mit Gott Zeit verbringst. Und dann irgendwann lesen wir das Gelübde, was wir auch schon gelesen haben. Aber das passierte, als sie auch beim Tempel war. Und da war auch ein Priester, der Eli. Und der beobachtete ihren Mund, während sie das Gelübde ablegte. Und zu der Zeit war es wahrscheinlich, glaube ich, normal, seine Gebete laut auszusprechen. Aber es steht nämlich da: Hanna aber redete in ihrem Herzen. Und nur die Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Und für Eli, den Priester, sah das halt wahrscheinlich komisch aus oder so. Und er meinte dann, sie wäre betrunken. Und er sagte dann auch noch zu ihr: Hanna, gib dein Wein von dir. Und Hanna, ich liebe ihre Antwort, antwortet: Nein, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Period. Spaß, nein. Freunde, das ist eine Stärke. Erstmal beobachtet sie da halt einfach einen random Dude, obwohl sie gerade eine sehr intime Zeit mit Gott hat. Und dann wird sie auch noch beschuldigt, während des Betens im Tempel betrunken zu sein und Wein zu trinken. Und dann steht sie trotzdem als Frau zu so einer Zeit zu sich. Und es war ja auch eine krasse Rangordnung zwischen jetzt Eli und ihr. Und woher kommt diese Stärke von einer Frau, die doch gerade durch so eine fette Krise geht? Also ich glaube, und das ist meine Interpretation, dass das Gelübde, dass davon das kommt. Weil wie stark ist es von Hanna, dass sie den Sohn, den sie durch Stundengebet und Herzschmerz jahrelang erbeten hatte und der ihr dann von Gott, Spoiler, auch durch ein Wunder gegeben wurde, kurz darauf aus Dankbarkeit wieder Gott zurückgeben möchte. Also wir lesen, sie weiht ihn dem Tempel. Aber nicht erst, als sie ihn bekommen hat, was ja an sich schon krass ist, also imagine, du hast gerade das bekommen von Gott, was du immer wolltest und kurz darauf bist du bereit, es wieder Gott zu geben, weil du einfach merkst, dass du eigentlich in Gott schon alles hast, was du brauchst. Aber was mich an dieser Geschichte so fasziniert, ist Hannas Gelübde. Und zwar, er bittet sie im Gebet, aber lässt im gleichen Gebet auch los. Sie sagt, Herr, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und in diesem kurzen Abschnitt liegt so eine fette Offenbarung. Wir können während des Wünschens, des Hoffens und des Bittens Gott also so dankbar sein, dass wir das, was unser Fleisch meint zu brauchen, schon wieder loslassen können, bevor wir überhaupt Veränderung gesehen oder gefühlt haben. Du kannst also loslassen, obwohl der Sieg nicht mal einen Anschein macht, da zu sein. Und ob es Materielles ist, ob es Anerkennung ist, Sicherheit, zwanghafte Versuche, frei zu werden, was auch immer. Ob es zum Beispiel wie ein Kind für Hannah ist. Was ja eigentlich gar nichts Schlechtes ist, was mir gerade so auffällt. Aber Gott kennt dein Herz. Und wenn du vielleicht diese eine Sache nicht loslassen kannst, will dir Gott vielleicht in dieser, keine Ahnung, vermeintlichen Gefangenschaft viel mehr aufzeigen, als du glaubst. Oder auch einfach beweisen, was wirkliches Vertrauen bedeutet. Und da, wo du nicht glaubst, dass da ein Sinn steckt, da ist meist ein Riesenplan Gottes dahinter, glaub mir. Und nochmal zurück. Sorry, wieder abgeschwiffen. Nochmal zurück. Hannah macht die Erfahrung, dass Gott sie hört und dass das alles übertönt. Und Gottes Zuhören übertönt alles. Ich liebe den Satz, Freunde, weil Zuhören ja eigentlich nicht laut ist. Du nimmst ja etwas auf. Du musst ja zuhören, du musst ja still sein. Aber Gottes Zuhören spricht Bände. Oh, das ist ein geiler Satz. Okay, Gottes Zuhören bedeutet, der, der über allem und allen steht, hat meinen Schmerz, mein Anliegen wahrgenommen. Und es wird sich was ändern. Und ob es jetzt direkt ist, ist einfach echt mal egal. Gott hat gehört und er ist treu und es wird sich was ändern. Und ich lasse los, denn es ist längst in deiner Hand, Gott. Und was ich auch noch sehr spannend finde, ist die Aufzählung des Gelübdes. Also sie sagt zuerst. Zuerst sagt sie, wenn du deine Magd ansehen wirst, wenn du an sie gedenken wirst, wenn du sie nicht vergessen wirst. Und dann kommt erst das Objekt der Sehnsucht, also der Wunsch nach dem Sohn. Und das davor sind alles Eigenschaften, die wir in einer Beziehung zu Gott haben. Und ich glaube, dass das wirklich der Wendepunkt für sie war, dass das Kind selber zu haben gar nicht mehr das Allerwichtigste war, sondern die Beziehung zu dem, der sie hört, der sie sieht, der an sie denkt. Und ich habe vorhin schon gesagt, Gott segnet und belohnt und stattet Herzen aus, die sich auf ihn stürzen. Und wir wissen alle, was Gott mit diesem Kind noch alles vorhat, was jetzt durch ein Wunder dann da war. Ne? Also wer es nicht weiß, darf gerne einfach mal Samuel lesen. Ich habe es gerade durch, deswegen bin ich auch so on fire bei Samuel. Ja, ich glaube, ich mache hier einen Punkt, Freunde. Boah, Leute, ich fühle mich voll wirr. Ich hoffe, das war alles so ein bisschen verständlich. Naja, egal. Ich freue mich auf eine nächste Folge und ich finde es echt krass, Freunde, wie man aus so einem kleinen Abschnitt, das ist ja nicht mal ein ganzes Kapitel, so eine Tiefe rausholen kann. Also, wenn mir jemand sagt, die Bibel spricht nicht, dann weiß ich jetzt auch nicht, ne? Also klar. Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Immer noch kein Intro und kein Outro, aber es wird sich bald ändern. Ich freue mich und bis denne!